Hollywood, Quentin Tarantino. And Parasite, Bong Joon-ho.
Nice.
I did it.
You did it.
Thank you so much.
You did it.
Congratulations to those men.
Herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser zweiten Folge des neuen Jahres 2020 besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, die Oscar-Nominierungen, die am vergangenen Montag bekannt gegeben worden sind. Wir versuchen das Ganze unter so der Problematik zu betrachten, was die Schwächen der Oscars sind und inwieweit sich das dieses Jahr wieder zeigt. Und danach besprechen wir Musik, Filme und Bücher, auf die wir uns im neuen Jahr freuen. Jetzt geht's los.
Naja, aber ich meine, bei mir ist es so, ich habe mir das jetzt nochmal aufgerufen und ich bin ja auch nicht so ein Fan, dass ich da irgendwie fieberhaft drauf warte, dass die Nominierten bekannt gegeben werden und so, und war deswegen auch eher so meh und bin auch jetzt beim Drüberschauen nicht so gehypt von irgendwas besonders. Ich habe gestern witzigerweise einen ganz lustigen, ich glaube, es war ein Tweet gesehen, wo irgendwie so sinngemäß stand, die Oscars, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Oscars zurück.
Ja,
das. Weil so viele Leute nominiert sind, die in den 90er Jahren schon erfolgreich waren, so wie Tom Hanks und Martin Scorsese und Quentin Tarantino und weiß ich, Joaquin Phoenix auch auf eine Weise, Anthony Hopkins mit diesen zwei Päpste.
Ja, oh Gott, es ist wirklich viele Männer, viele alte Männer, also die es ist wirklich so.
Nicht sehr progressiv, ne? Also ich meine, nee. Das ist man auch schon fast ein bisschen gewohnt, aber es ist dann doch ein bisschen enttäuschend wieder. Ne?
Die angenehmste Überraschung oder nicht wirklich Überraschung, weil das so eine Wertschätzung ist, die jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit Ansage war, dass Bong Joon-hos Parasite auch als Best Picture nominiert ist und nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen, wobei, nee, es ist ein eindeutiges nur in der Fremdsprachenkategorie, also die ja jetzt umbenannt worden ist, ein bisschen politisch korrekter sozusagen in International Film oder International Picture. Da ist der nominiert, aber er ist auch auf der Liste der 9 Nominierten für den besten Film.
Ja, und dann halt ist es natürlich schön, wir haben ja darüber gesprochen, was für Wettbewerbschancen so ein Film wie The Lighthouse hat. Und jetzt ist er immerhin in der besten Kamera auch völlig zu Recht nominiert. Ich meine, das ist irgendwie auch cool.
Ja, ich finde, finde ich auch berechtigt. Aber der Film ist auch, und das ist so lustig, wenn du die Best Picture Nominees anguckst, mit Ausnahme von Little Women sind in diesen Filmen Frauen so krass marginalisiert und nicht existent oder... Also zum Beispiel Irishman oder Once Upon a Time in Hollywood, wo eben Margot Robbie als Sharon Tate wenig Text hat, Anna Paquin in The Irishman, die eine Rolle spielt, die 2 oder 3 Zeilen Dialog im ganzen Film hat, ja, was natürlich zur Story gehört, aber... Ja, und das ist so, und es geht dann zu Sachen wie Ford versus Ferrari interessieren mich wenig, weil es halt also ich finde es auch lustig, wir sind immer wieder zwei Männer, die sich jetzt über Männer beschweren, aber und was noch hinzukommt, ist, dass so Sachen, die, wenn es nicht in den letzten 3 Monaten rausgekommen ist, hat es wenig Chancen.
Das Kurzzeitgedächtnis ist mal wieder sehr stark.
Ja, und das liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass es so viele alte Menschen sind, die das entscheiden. Die zu, weiß nicht, mehr als der Hälfte über 60 sind und so. Also, ich habe das.
Ich finde aber fast ein bisschen, wenn man jetzt das Verhältnis Netflix und Kinofilm so ein bisschen vergleicht, da ist es ja doch relativ gut fürs Kino ausgegangen. Ne? Also dadurch, dass Marriage Story und Irishman so zwei Netflix-Produktionen im Prinzip sind, die, aber der Rest sind ja wirklich Kino-Kinofilme. Ne?
Ja, die zwei Päpste sind auch zweifach nominiert. Mindestens dreifach sogar. Ja, also, ja. Für adaptiertes Drehbuch, also auch so ein Film, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Nee. Und den kann ich mir gratis auf, in Anführungsstrichen, gratis auf Netflix angucken. Aber gut, aber mich interessieren halt nur null die zwei Päpste. Und selbst wenn das wahrscheinlich eine gute schauspielerische Leistung oder interessante schauspielerische Leistung sein mag, aber das sind auch die zwei, die ihre jeweiligen Kategorien den Altersschnitt enorm erhöhen. Jonathan Pryce in der Best Actor und Anthony Hopkins als Best Supporting Actor. Und ja, Brad Pitt ist der Jüngste in der Supporting Actor Kategorie. ja, und bei den Regisseuren, die
Brad Pitt.
Ja, bei den Regisseuren auch wieder mal nur Männer. Und jetzt ist sehr zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie die Dame hieß, die Oscar-Nominierung verkündet hat und dann gesagt hat, Congratulations to these men. Weil eben sowas wie, also mir fallen mehrere Sachen ein, also auch was jetzt so Filme angeht, die für die bei den Oscars einfach keine Rolle spielen, weil die Oscars sich nur auf die letzten drei Monate beziehen, weil die Oscars sich nicht mit Komödien beschäftigen möchten oder wenig und weil die Oscars sich nicht mit Männern, die Männer Sachen tun und mit Männer unter sich beschäftigen, weniger würdigen. Also so Little Women ist nominiert als bester Film, beste Hauptdarstellerin. Ich bin nicht ganz sicher, wo noch. Ich vielleicht glaube auch fürs Drehbuch oder so. Aber Greta Gerwig ist nicht nominiert als Regisseurin. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Issa Rae heißt die Dame, die ich meinte, Schauspielerin, aber auch Autorin, die, Regisseurin und Produzentin, die eine Webserie auf YouTube gestartet hat. Weil ich kannte sie nämlich jetzt auch nicht. Direkt. Oh, ja. Interessant. Und Google hat angekündigt, dass sie die Stimme vom Google Assistant wird. Interessant.
Was sagst du denn noch schnell zum Thema Filmmusik? Da wurde ja auch so ein bisschen Hildur Guzner dort hier gefeiert für den Joker-Soundtrack. Ich habe da mal reingehört. Ich habe ja während des Films, ist mir da jetzt nicht so viel hängen geblieben. Also zumindest nicht so, dass ich sagen würde, boah, was für ein klasse Soundtrack und so. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, mal so ein bisschen. Sie hat auch zum Beispiel für Tschernobyl die Musik gemacht, da habe ich
gerade
eine Folge gesehen und das kam mir relativ stimmig vor, also ja, die scheint doch ein bisschen was auf dem Kasten zu haben.
Ja, also das habe ich also auch schon im Zusammenhang mit den Golden Globes und Tschernobyl gehört und ich glaube, sie hat auch bei den Golden Globes gewonnen für den Joker. Die hatte ich aber auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe mir den Joker-Soundtrack nochmal angehört nach dem Film, aber mir ist so wenig bei dem Film positiv in Erinnerung geblieben, außer halt die Optik und so. Also, und ich finde es auch ein bisschen erschreckend, dass tatsächlich der meistnominierte Film in diesem Jahr Joker ist, der für mich so ein flacher, hohler, emotional leerer und nichts aussagender Film ist, der das ist so, er hat halt ein schönes Production Design. Und hat eine starke Leistung von Joaquin Phoenix. Aber wozu?
Das ist meiner Meinung nach auch
Drehbuch. Nicht das ist sowas fürs beste adaptierte Drehbuch, aber das ist auch nochmal so. Die Kategorien mit adaptiert und so. Ja, es basiert auf einem vorher existierenden Stoff, aber die Story ist, naja gut, vielleicht ist es adaptiert von The King of Comedy. Aber mehr, eher als jetzt von irgendwelchen Batman-Comics. Naja.
Ja, finde ich auch sehr überraschend, dass das wirklich jetzt der beste Film des Jahres so sein soll nach diesen Nominierungen.
Naja, gut. Kann man, glaube ich, auch nicht viel drauf geben. Also es gibt wenige jetzt, wo ich sage, oh, da freue ich mich. Also ich denke jetzt noch so umso mehr, oh, ich muss unbedingt doch noch Parasite gucken. Das ist, glaube ich, ein Versäumnis, dass wir das, dass ich das noch nicht gesehen habe.
Ja, da habe ich jetzt auch schon so viel von gehört, von so vielen Leuten. Der läuft auch noch hier im Kino. Ich habe es gestern mal gecheckt.
Genau, das finde ich mir auch sehr, das ist ein sehr erfreuliches Zeichen, dass so ein Film, der jetzt schon seit 2 Monaten oder so draußen ist und noch viel Koreanische mit Untertiteln läuft. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in der Synchro ins Kino gekommen ist. Ich vermute schon. Dass so ein Film so eine lange Laufzeit hat. Das ist ein gutes Zeichen halt, ne?
Ja, den will ich mir auf jeden Fall noch angucken.
Ja, was ich am Freitag, habe ich mir jetzt schon Tickets gekauft, Knives Out gucke ich mir am Freitag an. Ist auch nominiert fürs Drehbuch von Ryan Johnson. Ja, 1917, da sind dann so, da wird auch sowas gewürdigt, wie was für ein Rieseneffekt Feuerwerk in Anführungsstrichen, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, glücklich bei einem Kriegsfilm, das ist, weil der Film ja in so einem Fake One-Shot gemacht ist, also ähnlich wie Birdman. Und dann, Jojo Rabbit ist auch interessanterweise stark, also relativ häufig nominiert von Taika Waititi. Ein bisschen fragwürdige Komödie mit Setting im Dritten Reich. Ja, immerhin genauso oft häufig nominiert wie Parasite, Little Women und Marriage Story. Ja, aber Marriage Story, und Scarlett Johansson, 2-mal nominiert als Hauptdarstellerin und Nebendarstellerin, auch interessant.
Ja, das ist schon sehr interessant, dass so ein bisschen so ein freakiger Film wie Jojo Rabbit so weit oben rangiert, ne?
Ja, und ein bisschen stört mich ja auch, dass Rise of Skywalker 3-fach nominiert ist. Aber das sind, glaube ich, Visual Effects, Tonschnitt und Tonmischen. Die Musik. Und das ist echt krass, weil, ja, es ist John Williams, aber ey, das ist jetzt der 9. Star Wars Film, der 9., der hat Rogue One und Solo nicht gemacht. Ja, der 9. Star Wars Film, der von John Williams vertont wird, der spielt da so ein bisschen sein Standardprogramm ab. Dann soll man dem doch lieber echt den so gemeinten Lebenswerk Oscar geben. Weil mir ist der Soundtrack, also nicht mal mehr der Soundtrack bei den Filmen positiv aufgefallen.
Ja, was will der nach 8 Filmen da noch Neues machen?
Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, für Sound Editing ist er noch nominiert, was hat auch so, ja, Sound Editing und Sound Mixing ist, glaube ich, bei vielen Menschen ein Problem. Also ich kann auch nicht erklären, was der Unterschied ist, auch wenn es so, aber häufig sind da actionreiche und laute Filme in beiden Kategorien nominiert. Weil es aber auch schwierig ist, bei einem Film, in dem viel passiert, dann auch noch das Ganze kohärent oder verständlich zu halten. Also, dass du irgendwie so Actionsequenzen hast, dass du dann den Dialog noch verfolgen kannst und so. Also,
ja, der Tonschnitt ist, glaube ich, mehr sowas wie die Tonregie dann in dem Fall, oder? Ja. Ich weiß nicht, das wäre jetzt nur getippt.
Das hatte ich noch auf dem Schirm. Was ich schade finde, ist, dass Taron Egerton nicht nominiert worden ist für Rocketman. Aber ich habe auch so viel bei manchen bei den Dokumentationen fühle ich mich auch so huch, sagt mir alles nichts. Also habe ich nichts von mitbekommen.
Ah, da habe ich noch gar nicht geguckt. Stimmt. American Factory, The Cave. Ich habe, als die Golden Globes rausgekommen sind, unter den Nominierten Unbelievable entdeckt und mir jetzt angeguckt im Nachhinein.
Auf Netflix?
So einem Binge. Das ist echt ganz gut.
Lass uns das vertagen. Ich habe es auch gesehen. Können wir eine ganze Folge drüber machen. Finde ich, ist eine längere Diskussion wert. Sehr gut. Aber das ist ein gutes Stichwort. Eine der Hauptdarstellerinnen in der Serie, und jetzt muss ich nochmal nachschauen, weil ich den Namen mir nicht merken kann. Die hat auch eine von 2 Hauptrollen gespielt in Booksmart. Auch ein Film, der in Deutschland in den Kinos irgendwie gekommen und wieder ganz schnell weggegangen ist. Die Darstellerin, ich meine, das ist die Caitlin Dever. Die spielt in beiden eine der Hauptrollen. Und die Beanie Feldstein war auch, glaube ich, bei Golden Globes nominiert. Das ist die andere Hauptdarstellerin. Und das ist ja so eine Highschool-Komödie mit zwei eher nerdigen Mädchen in den Hauptfiguren. Und das ist, was die für ein starkes Jahr hatte, dass man überlegt, dass die in so einem, also auch in so einer sehr guten, sehr erfolgreichen Komödie, auch von einer Frau, unter der Regie einer Frau, Olivia Wilde, eine Schauspielerin, in ihrem Regiedebüt, basierend auf einem Drehbuch von Frauen, das wohl schon seit 10 Jahren in verschiedenen Versionen in Hollywood die Runde machte und schon 2009 auf der dieser Blacklist war, also dieser Liste der der Drehbücher, die halt irgendwie viele Leute auf dem Schirm hatten und so, also die Most, ach, wie heißt denn das? Naja, es ist auf jeden Fall so ein komisches Konzept, und die wird tatsächlich sogar jedes Jahr publiziert, so einfach nur eine Liste von Titeln, von Drehbüchern, die so, die 2019 Blacklist, und offiziell ist das Annual Survey of Most Like Motion Picture Screenplays Not Yet Produced. Und die wird seit 2005 immer im Dezember veröffentlicht. Ja, und da waren halt eben, ja, da war dieser Film eben schon mal 2009 drauf und wurde dann nochmal neu komplett umgeschrieben. Also, dass die Hand, also, in, wie, ich habe auf jeden Fall den Film noch nicht komplett gesehen. Der ist, wie gesagt, war so schnell aus den deutschen Kinos wieder raus, weil er, glaube ich, dafür das Pech hatte, ganz abgesehen davon, dass er nicht auf Englisch lief, was auch schade ist, weil er eben nicht genug Programmkino ist und eben auch kein Blockbuster, sondern halt eben eine gut gemachte Komödie. Ja.
Ich habe hier gerade das Internet tatsächlich von der Zeit, die morgen erscheint. Da ist auch im Föhton ein großer Artikel über die Cellistin Hildur Guttner dort hier drin.
Was hat die denn vorher gemacht, vor Tschernobyl?
Ja, die hat in der Band Mumm gespielt.
Ah.
Also und hat dann für so ein paar isländische Filme auch Musik gemacht, auch für so einen Krimi, Mehrteiler. Und aber ich glaube, das erste große war so Dingens. Tschernobyl
und Joker, ja. Ach, Mumm, ja, das ist, jetzt muss ich überlegen, Mumm, das sind doch die wir gesehen haben, die Menschen am Sonntag vertreten genau. haben, ne? Mhm. Allerdings dann ohne sie, das waren ja nur drei Herren auf der Bühne, ich weiß es noch. Die machen übrigens jetzt diesen Februar wieder komplett Vertonung in Berlin von Menschen am Sonntag.
Ich glaube, die leben einfach in Berlin und machen das dann regelmäßig.
Wären ja nicht die Ersten. Wer hingegen in Island lebt, und vielleicht können wir jetzt auch mal so langsam das Thema dann wechseln in Richtung 2020, John Grant, amerikanischer Singer-Songwriter, ich bin nicht sicher, ob der jetzt ein neues Album rausbringt, der ist auf jeden Fall auf Tour und spielt im April in Köln und will ich mir auf jeden Fall anschauen, den habe ich jetzt schon zweimal live gesehen, der war ursprünglich der Frontmann der Zars, oder Zars, also Z, also Zaren auf Englisch, C-Z, A-R-S. Und hat so vor 5-6 Jahren sein erstes Soloalbum Queen of Denmark veröffentlicht, das er mit Midlake zusammen eingespielt hat.
Ja.
Und dann ist er danach, also der hatte dann, ich glaube schon vorher, eine HIV-Diagnose, also ist HIV-positiv. Aber das spielt auch ein bisschen mit, oder auch seine Homosexualität, ist auch ein Thema in seinen Songs. Und der ist dann vor seinem zweiten Soloalbum irgendwann nach Island ausgewandert und hat da mit dem Produzenten von Gus zusammen sein zweites Album gemacht, das dann deutlich elektronischer war. Und hat jetzt, glaube ich, noch zwei, hat inzwischen also noch ein viertes Soloalbum veröffentlicht schon. Das war auch schon vor über einem Jahr und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob da jetzt nicht noch was Neues kommt, wenn der jetzt wieder auf Tour ist. Ja, den werde ich mir ansehen. Was Film angeht, was noch alles kommt, und das ist halt eben auch so, es geht ja auch teilweise Hand in Hand mit den Oscars und ist auch mit einem Problem, das ich bei den Oscars so habe, dass so viele Sachen eben erst Filme fürs neue Jahr sind, weil eben alles so, die kommen auf den letzten Drücker in den USA raus, dass sie so gerade noch zählen und den Leuten im Gedächtnis sind, dann werden die Oscars so schnell vergeben, das läuft alles so flott und dann kommen die Filme bei uns dann teilweise erst nach der Oscarverleihung raus. Also da kann man ja noch froh sein, dass Knives Out jetzt im Januar gestartet ist. Aber Jojo Rabbit kommt bei uns irgendwie erst im März und im Februar, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall erst nach der Oscarverleihung. Naja, ansonsten hätte ich vielleicht noch was zum Thema Film im Jahr 2020, aber vielleicht, weiß nicht, hast du was auf dem Schirm an Musik oder so? Was im
also Jahr, an Musik, ich glaube, hatte ich ja in einem von unseren folgenden Podcasts schon mal erwähnt, Von La Rue gibt es jetzt im Februar ein neues Album, so eine Elektronik-Engländerin, so ein Retro-Pop. Da gefällt mir die Single ganz gut. Ich habe aber jetzt schon vorab so ein bisschen nicht so gute Kritiken gelesen. Das ist nicht so, also jetzt, die Euphorie ist schon wieder ein bisschen abgeflacht zwischenzeitlich.
Mhm.
Wo ich mich mehr so drauf freue, ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, eine Band, eine Alternative Rock Band, die heißt The Rants, schreibt sich W-R-E-N-S.
Kommt
die
mir
haben,
bekannt vor?
2003 ein Album gemacht, das heißt The Meadowlands. Und das ist so eine von den Bands, eins von den Alben, wo was so viel Dreck kann und die Band irgendwie wegen Unverkäuflichkeit von ihrem Label geschmissen wurde und sich dann das Label, so ähnlich wie bei Wilco, die ja auch so eine Zeit lang mal so ein bisschen ohne Label waren und dann ewig lange gebraucht haben, bis sie Yankee Hotel Foxtrot gemacht haben und so total gefeiert wurde. Und so ist es ein bisschen bei The Meadowlands auch, ist auch ein ganz tolles Album. Allerdings auch schon 17 Jahre alt inzwischen. Und seitdem wurde auch so ein bisschen immer gemunkelt, so wie geht's jetzt weiter, was passiert, es gibt irgendwie, es wurde sehr lange an einem neuen Album gearbeitet und offenbar ist es jetzt fertig. Also ich folge dem Bandgründer, Charles Bizzell, glaube ich heißt der, auf Facebook und auf Twitter und der hat immer mal so wieder so, also sie sind alle auch schon so Familienväter inzwischen und haben irgendwie auch keine Zeit und in der Zwischenzeit immer wieder so ein paar Updates zum Angehen und jetzt ist es offenbar fertig produziert und wird irgendwann erscheinen. Ich bin sehr gespannt.
Ja,
The Rants.
Ja,
also kannst du dir mal anhören. Meadowlands ist so ein bisschen so ein, ja, hat so ein ja, Indie-Alternative-Sound.
Werde ich mir mal anhören.
Das kann ich, ja, eigentlich total, total schöner, so College-Rock so ein bisschen.
Mhm. Gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren und die Band. La Rue hatte ich eben auch gesehen auf der Liste von Alben, die dieses Jahr rauskommen. Wer auch ein Solo-Album rausbringt, ist Nathaniel Rateliff. Der hat, bevor er mit den Night Sweats erst, glaube ich, so richtig seinen Durchbruch hatte, der hat ja zwei Alben mit den Night Sweats gemacht, der hat aber auch so ein bisschen wie sagt man denn das, in ruhigeren Klängen gehaltene Alben von vorher schon gemacht und hat jetzt auch schon eine Single draus gebracht, auf der aber teilweise auch die gleichen Musiker spielen wie bei den Night Sweats. Da geht's aber mehr in so eine, auch am Americana, aber ohne Bläser und so, viel so Slide-Gitarre, so Pedal-Stil und so. Da hat er nämlich schon das Album gemacht In Memory of Loss, das war 2017. Das war ja sogar nach dem ersten Night Sweats Album. Das war ursprünglich 2010. 2017 war ein Re-Release. Und Falling Faster Than You Can Run, das war sein zweites Album 2013. Und dann kam eben 2015 der Erfolg mit den Night Sweats und dann gab es ein Re-Release auch von dem vorherigen Album. Und jetzt auch auf Stax erscheint dann im Februar sein Album And It's Still Alright. Und da hat er die Single... Ich habe die Single auf jeden Fall schon gehört und hat auch ein sehr schönes minimalistisches Musikvideo, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Das kommt auch noch bald schon im Februar.
Sonst wird es wahrscheinlich wieder viele Re-Releases geben und ich glaube auch sowas wie Pet Shop Boys machen ein neues Album, Pearl Jam macht ein neues Album.
Stone Temple Pilots machen ein neues Album. Sepultura machen ein neues Album, Nada Surf machen ein neues Album, Green Day kommen auch im Februar raus, Huey Lewis in the News.
Pilots? Wer ist denn da der Sänger jetzt?
Das inzwischen? Weiß ich, muss ich nachgucken. Kann auch sein, dass das, die haben einen neuen Sänger und die haben mit dem schon ein Album gemacht, der heißt Jeff Gutt.
Okay.
Und der war vormals der Sänger der New Metal Band Dry Cell. Naja, gut, aber ich bin auch kein großer Fan jetzt oder so, das ist jetzt irgendwie viel zu...
ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen gespannt, ob die Red Hot Chili Peppers jetzt was Neues machen mit John Frusciante.
Ach, ist der wieder
zurückgekehrt ist.
Ach so.
weil ich schon ein großer Fan von dem bin und auch innerhalb der, der Red Hot Chili Peppers, es gibt so Momente, die ich immer noch nach wie vor richtig gut finde, wo, wo er auch einfach spielt und wo er, also auch besser als in seinen Solo-Alben, die manchmal mir ein bisschen zu verspielt sind.
Mhm. Ach du Schande, Weezer haben auch schon wieder ein neues Album angekündigt. Ja,
und dann eine Sache, die vielleicht interessant ist, wo aber auch so ein bisschen so, ja, klar, wie Jubiläum. Genauso wie bei Abbey Road letztes Jahr wird es jetzt ein Let It Be Deluxe wahrscheinlich geben im Vorweihnachtsgeschäft. Ich glaube, es ist ein Buch angekündigt. Es wird, glaube ich, auch eine Dokumentation und eine neue, also der Film wird irgendwie auch nochmal neu ins Kino kommen. Ja, das ist halt schon so, schon was, worauf man sich freuen kann, wobei ich aber auch denke, ja gut, Remaster zum 5. Mal und was weiß ich. Ja. Aber ich glaube, da mit dem Film, da war noch irgendwas, da hatte ich noch irgendwas gelesen. Ja genau, Peter Jackson ist da irgendwie involviert.
Bei dem Let It Be Film?
Ja.
Ach, vielleicht wegen, der hat doch auch, nee, mit Apollo, der hat den 1914 Film gemacht. Nicht, dass er da irgendwelche so historischen Rekonstruktionen macht. So, jetzt hören wir die Stimmen von den Leuten, die beim Rooftop-Konzert zu sehen waren, was die zu sagen hatten, während die Beatles gespielt haben.
It was later announced to the 50th anniversary of the Beatles Rooftop Concert. The new film will be built around 55 hours of never before seen footage and 140 hours of audio from the original 1969
das
sessions.
Klingt schwer danach, als wäre das jetzt so das musikalische Nachfolgeprojekt zu dem They Will Not Grow Old oder wie hieß dieser?
They Shall Not Grow Old, ja.
Die Scorpions sollen auch ein neues Album rausbringen, aber mal Scherz beiseite, also jetzt, ich jetzt den wirren Namen vorlese, ist nicht auch eine Reunion von ABBA angekündigt für das kommende Jahr?
Ja, ich habe da mal irgendwo was gelesen. Mhm.
Und Alanis Morissette hat auch schon eine neue Single, die ist aber, glaube ich, klingt sehr komisch. Ja, was ich auch noch vorhabe, noch kein Ticket habe, aber will ich mir auch noch angucken, spielen auch im August in Köln, im April in Köln, Health. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, aus Los Angeles Noise Rock Band, die mittlerweile aber auch so, ich finde es schwer zu beschreiben, sehr elektronisch und so ein bisschen industrial-mäßig teilweise, aber mit einem gewissen Pop-Appeal im Gesang. Die waren früher noch klassischer Noise Rock und auch mehr Gitarren basiert. Die haben unter anderem auch Spiel-Soundtracks gemacht. Die haben Max Payne 3, also das war aber auch schon, das ist jetzt auch schon 7 Jahre her oder so, dass das rauskam, haben die damals vertont. Müsste 2012 gewesen sein. Und die haben auch für GTA Songs gemacht, also haben so eine Connection zu Rockstar Games. Und das letzte Album von denen war, meine ich, das hieß, glaube ich, Death Magic oder so ähnlich. Schreiben sich Health in komplett Großbuchstaben.
Ich gucke mir gerade die Albumcover an, da kommt mir überhaupt nichts bekannt vor. Das ist interessant, wenn man mal doch wieder über so Bands dann stolpert, wo man überhaupt noch nie was von gehört hat.
Ja, die vor allen Dingen sind die auch schon seit also mindestens 10 Jahren unterwegs. American Noise Rock Band. Die gibt es schon seit 2005, also 15 Jahre. Und Death Magic war das letzte Album. Und dann, die haben auch mehrere Remix-Alben gehabt. Ach, und es gab auch noch 2019 tatsächlich, ach, dann ist das wahrscheinlich, wobei das ja auch schon Februar, Slaves of Fear scheint wohl auch ein reguläres Album gewesen zu sein. Habe ich aber noch nicht so, also das Death Magic fand ich halt wirklich so ein Album, das habe ich von vorne bis hinten gut gefunden. Ja, aber ist vom Sound her auch speziell, glaube ich.
Wobei, ich glaube, es ist also bei Musik noch eher oder auch bei Filmen so, es wird noch ganz, ganz viel kommen, was einfach jetzt noch nicht angekündigt ist, wo man sich noch drauf freuen kann, wo man dann, also ich lasse mich auch gerne überraschen.
Das ist richtig, weil wenn du auf die Liste der
kurzfristige Ankündigungen, die dann einfach das kann alle Pläne durchkreuzen.
Ja, wenn du auf die Liste der Filme guckst, die jetzt schon für 2020 angekündigt sind, dann kriegt man auch so ein ganz, ganz blödes Gefühl, oh, das ist ja, sind ja alles nur Remakes, Sequels und so weiter.
Ja.
Weil eben das sind die großen Sachen, großen Budgetsachen, die, die jetzt schon feststehen. Also da könnte man jetzt vielleicht noch auf
so. Deswegen habe ich da auch nicht viel gefunden. Also das Einzige wirklich, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich gespannt drauf, was ich jetzt schon sagen kann, ist die neue Dune-Verfilmung von Denis Villeneuve, die wohl im Dezember kommen soll.
Mhm.
Und das war's.
Also ich bin mehr
sonst
so...
Sonst sind doch so viele Comic-Verfilmungen wieder dabei, da musst du mir auch mal irgendwie noch mal helfen, was das, wer das alles ist.
Können wir gerne kurz durchgehen.
eine neue Gruppe von Helden, die irgendwie, wo Angelina Jolie dabei ist.
Oh, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ach so, das ist, sind das die, sind die hier in meiner Liste drin? Das müssten die, wie heißen sie denn nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die haben so einen doofen Namen. Nicht Celestials, sehr ähnlich. Das ist aber auch ein Marvel-Film. Verdammte Axt. Wo der Kumail Nanjiani sich so fit gemacht hat für
The Eternals.
Eternals, ja.
Meinte ich. Mhm.
Ja,
das und da gibt es irgendwie so einen Helden, der heißt Morbius, der aus dem Spider-Man-Universum kommt.
Richtig.
Der kriegt auch einen eigenen Film.
Ja, okay, lass mich kurz, also erstmal sage ich kurz was Positives in dem Ganzen. Ach, da sind die Eternals, jetzt sehe ich sie auch in meiner Liste. Was Filme angeht, das Mainstream-Kino hat jetzt dann auch irgendwie Frauen für sich entdeckt. Das kann man nochmal so ein bisschen auf das Frauen-Männer-Problem der Oscars zurückkommen. Jetzt kommt ja der Marvel Black Widow-Film. Es kommt Wonder Woman 2, von dem ich mir auch ein bisschen was erhoffe. Und dann kommt der Birds of Prey-Film, der ja auch einen hauptsächlich weiblichen Cast hat. Wobei ich nicht weiß, ob der Film nachher sich nicht zu sehr an eben Harley Quinn und Margot Robbie aufhängt. Jetzt kurz zu den obskureren Sachen von den Comic-Verfilmungen. Morbius ist, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz gruselige Geschichte. Morbius ist eigentlich ein Bösewicht / Antiheld von Spider-Man. Sony hat die Filmrechte an Spider-Man. Darunter fallen dann auch alle Figuren, die in Spider-Man-Comics eingeführt worden sind. Und Morbius ist ein ursprünglich Bösewicht bei Spider-Man, der ein Wissenschaftler ist, der sich durch Experimente Eigenschaften eines Vampirs gegeben hat. Ist zumindest so laut Trailer auch, die Story im Film. Es ist eine sehr dermaßen absurde und obskure Randfigur, dass ich nicht weiß, ob das nötig gewesen wäre, davon einen Film zu machen. Und jetzt haben die aber nach dem Erfolg von Venom, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, ist das jetzt so, glaube ich, in dessen Windschatten passiert und wird jetzt auch angekündigt mit vom Studio von Spider-Man Homecoming. Also die verwirren die Leute so ein bisschen und es wird eindeutig der Eindruck erweckt, als sei das das gleiche Universum, als sei das das Marvel-Universum. Und das geht noch so weit, dass im Trailer tatsächlich letzte Einstellung im Trailer ist und letzte Person, die im Trailer spricht, ist Michael Keaton. Und Michael Keaton war der Bösewicht in Spider-Man Homecoming. Und jetzt, Moment mal, verbinden die jetzt? Spielt der hier den gleichen Charakter und so? Ja, und das ist halt eben Jared Leto darf nochmal einen Bösewicht spielen oder in dem Fall vielleicht auch einen Anti-Helden und ist halt irgendwie ein Vampir mit Sixpack. Ich glaube, das wird ziemlicher Quark. Vielleicht ist es aber auch unterhaltsamer Quark. So wie Venom war auch sehr, sehr seltsam, aber war unterhaltsam. Und dann gibt es noch die...
Ich habe gerade noch mal geguckt, der kostet bei Amazon immer noch 9,99 €. Ich habe gedacht, den könnte man jetzt mal gut günstig leihen, aber den immer noch nicht gesehen.
Ja, vielleicht kommt er früher oder später auch bei Netflix, ich bin nicht ganz sicher. New Mutants ist noch sowas, das ist seit Jahren im Giftschrank und wurde teilweise neu gedreht und das ist auch problematisch, weil da so spielt zum Beispiel die Maisie Williams aus Game of Thrones mit und ich glaube, die haben die ursprünglich mal vor 3-4 Jahren gedreht und die hat sich so dermaßen verändert, weil die halt einfach ein Teenager ist oder war. Ich glaube, die müsste jetzt schon 20 sein, ich bin nicht ganz sicher. Und das ist so, ist eigentlich ein X-Men-Film, ist ein Spin-off von den X-Men, die New Mutants. Und jetzt, ja, also ich glaube auch, weil die letzten X-Men-Filme, abgesehen von Logan, alle so schlecht waren und schlecht performt haben. Es ging auch so weit, dass man nicht sicher war, ob Disney den überhaupt noch rausbringt, weil der wurde halt noch von Fox produziert. Gehört jetzt aber Disney und die hätten ihn genauso gut auch einfach auf Disney Plus abladen können. Und das Ganze, es könnte interessant sein, ich habe den neuen Trailer noch nicht angeschaut, es gab vor über einem Jahr schon mal einen, dann wurde der Film verschoben.
Ja, mir kommt es auch so vor.
Ja, und das ist halt so ein bisschen, hat so Horrorelemente. Ja, und was auch noch von wegen hier Frauen, also weil New Mutants ist, glaube ich, ja ein gemischter Cast, also ein Ensemble-Cast. Mulan kriegt ja auch eine Realverfilmung. Ich habe bis heute noch nicht den Animationsfilm gesehen, aber immerhin auch noch mal non-white und female representation so ein bisschen. Aber ja gut, ist halt auch ein Mulan, also jetzt nicht der Gipfel der Kreativität. Aber brauche ich jetzt weniger als späte Fortsetzung zu Bad Boys und und Top Gun oder ich finde es auch nicht gut, dass es eine Fortsetzung zu A Quiet Place gibt. Der Film
ich wollte es gerade sagen. Ja,
ja, ich meine, es könnte ein guter Film werden, aber ja, und dann gibt es ja auch Musicals, es gibt einen West Side Story Film und das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, das erste Musical von Lin-Manuel Miranda, In the Heights, das ist das Musical, das der gemacht hat vor Hamilton. Und bin ich gespannt, ob das, wie das ankommt und ob das auch bei uns in den Kinos läuft. Also, weil das würde mich interessieren, weil ich habe das, da weiß ich noch wenig zu und würde ich mir auf Basis von, da ich Hamilton gerne sehen möchte und die Musik gut finde, würde ich mir auch In the Heights gern angucken. Und es macht mir auch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht auch irgendwann mal eine Hamilton-Verfilmung kommt, da ich ihn noch bis jetzt immer noch nicht das Stück noch nicht gesehen habe. Weil es halt eben auch, selbst in London, glaube ich, auch ständig ausverkauft ist.
Was Serien angeht, bin ich auch nicht sehr informiert, außer dass jetzt irgendwann ja bald mal die Staffel 2 von Russian Doll kommen soll.
Ja, die soll dieses Jahr, glaube ich, kommen, aber da frage ich mich, was sie da machen wollen.
Also sie müssen ja irgendwas komplett Neues machen.
Hoffentlich, ja. Will ich doch mal schwer hoffen.
Aber ich bin auf jeden Fall großer Fan von Natasha Lyonne, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja. Ich habe zwischenzeitlich mal mir komplett Orange is the New Black reingezogen, so nebenbei, wo sie ja auch nur eine von vielen ist. Aber trotzdem ist sie einfach eine sehr, sehr coole und eigenwillige Darstellerin. Also das ist, die bleibt einem einfach hängen.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Better Call Saul geht dieses Jahr weiter nach einer längeren Pause. Fargo auch längere Pause. Ich überlege gerade, kommt Westworld nicht auch eine neue Staffel dieses Jahr?
Kann sein, ja.
Ja,
da bin ich so ein bisschen raus. Also da.
Ja, da besteht die Gefahr, dass ich mich dann nochmal einwickeln lasse, weil, also eigentlich müsste man sich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf so einen Quatsch, aber der Trailer sah schon wieder gut aus und vielleicht machen sie ja was Neues, ich weiß es nicht, weil sie halt jetzt endlich mit einem noch weiteren Setting arbeiten. Ich würd dem schon eine Chance geben. Aber das stimmt tatsächlich, weil die haben da ja von vornherein immer diese 2 Jahre Pause gehabt. Und die haben 16 und 18 eine neue Staffel gemacht, oder erste und zweite, und jetzt die dritte eben 2020. Dann, es ist schon auf Netflix, aber ich weigere mich so ein bisschen, das zu gucken. Dracula von Stephen Moffat und
Mark Gatiss. Ja, habe ich schon weggebinged.
Und? Schlimm?
Können wir vielleicht am Rande von Unbelievable auch drüber sprechen? So,
dann gucke ich mir vielleicht mal wenigstens die erste Folge an, aber ich habe so wenig, ich bin sehr, 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 sehr skeptisch. Naja,
es ist aber ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht die Bombe.
Ja. Ja, also einfach, weil ich am Schluss Sherlock so gehasst habe. Deswegen
ja, habe ich versucht auch so ein bisschen so ähnlich klug zu sein wie Sherlock.
Ja, aber Sherlock ist aber auch nur so scheinbar klug.
Ja.
Also das sind ja das gleiche Creative Team, ne? Also die gleichen Produzenten und Autoren, ne, dahinter. Ja. Ansonsten gibt's noch ein paar Sachen. Also BoJack Horseman geht zu Ende jetzt 2020. Es gibt eine neue Staffel, zweite Staffel von Sex Education.
Ja, stimmt, die kommt jetzt demnächst. Ja.
Ich glaube schon in 2 Wochen oder so. Und ja, also ich glaube, das Fernsehen bleibt weiter interessant und gibt wahrscheinlich auch nachher noch in Anführungsstrichen Entdeckung, die wir jetzt noch null auf dem Schirm haben. Ach du Schande. HBO macht eine Miniseries auf Basis von Philip Roth's The Plot Against America.
Das habe ich irgendwie auch schon mal gehört, ja.
Weißt du, wie sich das anfühlt? Wie eine verspätete, ich will auch sowas haben wie Man in the High Castle.
Ja.
Wobei es ist ja nicht, vielleicht auch nicht. Das ist auch so interessant, ich habe das Buch gelesen, kurz nachdem es rauskam oder als es im Taschenbuch erschienen war. Und ich kann mich nicht mehr so richtig, außer was die grundsätzliche Prämisse ist, kann ich mich nicht mehr an die Handlung erinnern. Die Hauptrolle spielt Winona Ryder in der Fernsehverfilmung. Oh, aber Showrunner ist der David Simon, der The Wire gemacht hat.
Du hattest ja auch nach Büchern gefragt.
Ja.
Also wenn es eine Autorin gibt, die ich jetzt so rauspicken würde, auf die ich mich auch freue, dass sie jetzt einen neuen Roman herausbringt, weil ich auch immer noch so ein bisschen mich noch nicht so richtig eingearbeitet habe in ihr Werk sozusagen und sie immer interessant finde. Die heißt Otessa Moshtek, 1981 geboren, hat kroatische und iranische Eltern, lebt aber in den USA und schreibt hat total verrückte Bücher geschrieben. Also die hat einen Roman geschrieben, oder eine als Novelle ist es hier auch aufgelistet, 2014, die heißt McGlue, das ist so ein bisschen so eine Melville-mäßige Seebart-Story. Dann Eileen, so ein Roman, der so ein bisschen so Film-Noir-mäßig ist. Dann 2018 einen Roman über eine junge Frau, die sich ein Jahr lang mit Schlafmitteln betäubt und ein Jahr lang nur schläft. Das heißt My Year of Rest and Relaxation. Und jetzt 2020 soll ihr neuer Roman Death in Her Hands erscheinen, worüber ich noch nicht so viel weiß. Aber die macht irgendwie total was total Eigenes und total spannende Sachen. Bücher, die ich dann gibt es auch eine Erzählsammlung, die heißt Homesick for Another World. Finde ich alles total cool, habe immer noch nicht so richtig was von ihr gelesen, aber das habe ich jetzt so, ist vielleicht auch so ein Vorsatz, mal von ihr jetzt was zu lesen und auch diesen neuen Roman mir anzugucken, wenn er erscheint. Würde ich mal so einfach droppen als Name.
Ich habe gerade auch mal auf eine Liste geschaut und in meiner anglozentrischen Welt habe ich einfach mal eine Liste von der New York Times genommen. Und da ist jetzt mir, abgesehen davon, dass diverse Non-Fiction-Bücher von Chelsea Manning, John Bolton angekündigt sind und Colin McCann einen neuen Roman rausbringen wird, was Interessantes von einer Dame namens Anna Wiener, die wie sagt man denn, Memoir auf Deutsch? Naja, auf jeden Fall ein biografisches, autobiografisches
Memoir,
Buch.
Ja.
Ein Memoarium,
Man sagt einfach Memoir.
Sagt man das? Hat sich das mittlerweile durchgesetzt?
Keinen deutschen Begriff
dafür. Eine biografische Erzählung, eine autobiografische Erzählung namens Uncanny Valley. Und da geht es um ihre Erfahrung als Frau im Silicon Valley. Klingt für mich schon mal interessant, was so Non-Fiction-Bücher angeht. Schon was älter und schon längst im Taschenbuch erschienen und meine aktuelle Lektüre, kann ich vielleicht mal kurz einen Exkurs machen, das hat sich noch lustig ergeben. Ich war über Weihnachten ja mit Brittany bei der Verwandtschaft in Niedersachsen in der Kleinstadt Bad Pyrmont war da in der dortigen Buchhandlung, die nach mehreren Jahrzehnten jetzt den Besitzer wechselt und die hatten da einen Ausverkauf. Und da habe ich mir tatsächlich spontan mal ein Buch mitgenommen.
Ah.
Und das jetzt schon fast aus, von Grégoire Hervier, ein Franzose, ist in der deutschen Version bei Diogenes erschienen, Diogenes Taschenbuch, Vintage. Und ich finde es schwer, das zu beschreiben. Moment, heißt der? Doch, er heißt Hervier, meine ich.
Ja, aber sag mir was.
Ja. Gut, schön. Und das ist jetzt ein Taschenbuch und hat so ein hat ein Cover, da ist so ein Gitarrenkopf drauf, der eine sehr seltsame Form hat. Was allerdings tatsächlich der Kopf der Gitarre ist, um die es in dem Buch auch geht. Und zwar geht's, es ist so ein bisschen Thriller-mäßig und hatte so, da ich mich im letzten Jahr sehr viel mit Musikinstrumenten beschäftigt habe, hat mir das sehr gut in den Kram gepasst. Das ist schon ursprünglich von 2016, der Roman. Und ja, der Ich-Erzähler ist ein Mit-20-jähriger Musikjournalist und Musiker, der gelegenheitsmäßig in einem Gitarrenladen arbeitet und über Umwege von einem schottischen Milliardär angeheuert wird, zu beweisen, dass es die legendäre Gitarre Gibson Modern wirklich gegeben hat. Die, das ist eine Gitarre, die tatsächlich so als heiliger Gral der Gitarrensammler gilt. Die wurde nämlich Ende der 50er Jahre designt und ist nie in Serienproduktion gegangen bis erst 1982. Und es geht eben darum, ob es wirklich welche gibt, die 1957 gebaut worden sind, weil das könnten höchstens eine Handvoll gewesen sein als Prototypen. Und die hat eine ganz extravagante Form. Die wurde zusammen mit der Flying V und der Explorer, das sind so zwei futuristisch geformte Gitarren von Gibson. Die eine ist halt ja wie ein V, ne? Das ist die mit den zwei Spitzen nach hinten. Und dann gibt es so eine Explorer, die hat so Zacken, sieht so ein bisschen aus wie ein liegendes X. Und die Vintage, die Modern ist nochmal irgendwo dazwischen und hat dann auch so einen ganz komisch geformten Headstock, also Kopf. Wie gesagt, und die sind vom Design her Ende der 50er Jahre und wurden dann aber erst 70, in den 70ern wurden die anderen beiden dann bei Metal-Bands beliebt. Mhm. Und angeblich besitzt, wie heißt er, Gibbons, weiß den Vornamen nicht mehr, von ZZ Top eine. Und naja, auf jeden Fall geht es darum, dass diesem Milliardär diese Gitarre geklaut wird und seine Versicherung will es nicht bezahlen und der heuert eben den Ich-Erzähler an, um die Existenz dieser Gitarre zu beweisen. Und dafür reist er um die Welt und viel. Und dann geht's dann später, und ich glaube, das wurde alles für den Roman erfunden, weil ich habe da jetzt nichts drüber gefunden, dass dieser Musiker je existiert hat, weil dann geht's dann viel um einen obskuren Bluesmusiker, der wohl sein Album damit eingespielt hat, und aber eigentlich ist nur eine Single erhalten davon und die ist wiederum so prototypischer, also bevor es das gab, also so zwischen Blues und Metal oder so Noise Rock und also ist und es liest sich spannend. Also wird's wirklich dann auch so wirklich Sachen passieren, von mit denen du nicht rechnest, wenn du so ein Buch über Musikinstrumente liest. Naja.
Ja, ja, klingt gut. Ich glaube, das steht bei uns auch noch auf der Arbeit irgendwo rum. Wir kriegen ja immer die Leseexemplare von Diogenes als Paket. Hm. Guck ich mal rein.
Ja. Ja, also das ist, und ich wollte ja eigentlich nicht über Vorsätze sprechen. Hatten wir ja mal ursprünglich mal überlegt, da unsere Vorsätze vom letzten Jahr alle so kläglich im Sande verlaufen sind. Aber einer meiner Vorsätze ist jetzt im neuen Jahr tatsächlich jeden Monat einen Roman zu lesen und auch nicht als Hörbuch zu hören, sondern tatsächlich in der Hand zu lesen, in Papier, aus Papier, in Papierform. Und das ist, ich hatte gute Chancen, dass ich das noch bis Ende Januar auch ausgelesen habe, da ich damit jetzt doch gerne Zeit verbracht habe, abends statt mal wieder auf den Bildschirm zu glotzen, doch mal was zu lesen, das kein Comic ist.
Ja. Das ist ja gut.
In der nächsten Folge, die voraussichtlich am 2. Februar erscheint, werden wir die Serie Unbelievable auf Netflix sowie den Fernsehmehrteiler der BBC, Dracula, besprechen. Letzterer ist auch mit allen drei Folgen auf Netflix verfügbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!